Willkommen zum Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von jedermann, für jedermann und jede Frau. Interessante Themen rund um den Triathlon-Sport.
Ja, moin moin, liebe Leute von heute, liebe Triathleten, liebe Community. Hier sind wir wieder, hier ist wieder euer Triathlon querbeet Podcast. Es ist mittlerweile die 57. Sendung. Wir haben heute den 10. September 2021 und es ist Ortszeit 19.30 Uhr, auch in Reilingen. Wir haben dort keine Zeitverschiebung, es ist die gleiche Zeitzone. Hallo Henning, wir sind ja heute nicht alleine. Ich begrüße erstmal Henning an der anderen Seite. Grüß dich, Henning. Und du sagst mal, dass wir heute sogar zu dritt sind.
Hallo Michael. Ja, bevor ich dir sage, dass wir zu dritt sind und wer unser Gast ist, weißt ja, erstmal zwei Korrekturen. Ich sitze nicht in Reiling. Ich sitze im Harz.
Ah, Anfängerfehler.
Ich war nämlich heute schon auf dem Brocken mit meinem Sohn. Sind wir mal 60 Kilometer, 1200 Höhenmeter. War schön. Schönes Wetter gehabt, war gut. Und ich glaube, es ist unsere 58. Sendung.
Sollen wir nochmal neu anfangen? Zwei Fehler.
Nein, das ist doch schön so. Wir können es doch immer, wir können es doch korrigieren. Das ist genau die richtige Veranstaltung. Das heißt, um nicht weiter um diese zwei Kleinigkeiten. Nein, wir lenken viel stärker den Fokus auf unseren Gast heute.
Ganz genau, so ist es.
Und der wird sich dann auch mal kurz vorstellen. Ich freue mich sehr. Oder wir freuen uns sehr auf dieses Gespräch. Wir hatten ja mal so vor circa, ich sag mal, 2-3 Monaten mal die Community gefragt, wer hat Interesse aus der Community, von den Zuhörern, einfach mal mit uns einen gemeinsamen Podcast aufzunehmen. Und deswegen freue ich mich ganz, ganz sehr, dass heute Christian Jobt heute an der Veranstaltung teilnimmt mit uns zusammen. Und ich begrüße dich ganz herzlich, Christian. Hallo Christian, hallo nach Wilhelmshaven.
Moin, moin.
Ah, cool. Moin, moin.
Moin, moin. Moin, moin.
Ja, ja. Moin, moin ist fast gesabbelt schon eigentlich, aber...
Ja, das passt ja.
Das Moin reicht, ja.
Das Moin reicht. Nee, prima. Christian, wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass du heute mit uns und im besonderen Sinne auch mit uns heute wohl wissen, dass du morgen 12.20 Uhr an der Startlinie stehst. Einem Triathlon in Lingen. Auch dafür nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass es heute möglich ist. Aber bevor wir jetzt da einfach mal über Gott und die Welt und über dich vor allen Dingen reden, vielleicht gibst du mal uns ganz kurz einen Insight und stellst dich kurz vor, damit die Community jetzt schon mal in der Sekunde weiß, was denn eigentlich unser Gast ist und wer unser Gast denn ist.
Ja, dann mache ich das mal. Also mein Name ist Christian Jobt. Ich komme aus Wilhelmshaven an der Nordseeküste und bin 43 Jahre alt und ja, bin hier geboren, bin hier aufgewachsen und nie weggekommen.
Dorfkind.
Und es bleibt auch so.
Ja, schauen wir.
Hast du vor, mal wegzugehen?
Ja, das weiß man ja immer nie, ne? Wo ein das Leben genau so hin verschlägt, das ist ja auch immer so ein bisschen von der Arbeit abhängig, aber ich bin ja relativ gesettelt im Job und von daher gehen wir mal nicht davon aus.
Okay, gut. Prima. Also Christian, wir würden heute ein bisschen über dich, über deine Geschichte, über deine sportliche Entwicklung, über den Triathlon. Das ist so ein bisschen der Rahmen, den wir mal abgesteckt haben, damit auch die Community dich kennenlernen kann und die Geschichte dazu. Und ich glaube, da wir ja auch über Sport reden, vielleicht mal so als Einstiegsfrage heute. Wir wissen ja, dass du sehr sportlich heute unterwegs bist, morgen, wie gesagt, den Triathlon hast, ein klares Ziel hast, den Ironman in Kalkmar. Aber erzähl mal, bist du eigentlich schon immer so sportlich aktiv, wie man dich auf Instagram, wenn man dir folgt, wahrnehmen kann?
Nee, war ich mal. Also ich habe als kleiner Junge angefangen, Fußball zu spielen, von der F-Jugend bis zur A-Jugend und auch mal ganz kurz noch bei den Herren. Und dann war ich ungefähr 19, 20. Da wurden dann andere Dinge wichtiger. Weggehen, Party, Freunde und solche Geschichten. Und zeitgleich habe ich auch noch Tennis gespielt. Also ich habe Fußball und Tennis gespielt. Somit war eigentlich von der Kindheit an das Wochenende immer komplett geblockt mit Sport. Samstags, sonntags. Und mit 19, 20 war die Motivation eine andere und die Bälle sind liegen geblieben, sagen wir mal so. Und dann war das eigentlich mit dem Sport eigentlich zu Ende. wenn man so will.
Erstmal vorbei.
Da war das erstmal vorbei, genau. So. Und dann, ja, hin und wieder war vielleicht nochmal die Motivation, irgendwie ein Fitnessstudio zu besuchen, aber die haben auch, glaube ich, mehr an mir verdient, als dass ich das genutzt habe. Und okay. Ja, aber da kannst du auch nicht wirklich von Sport sprechen.
Ja, das würde ein Bodybuilder zum Beispiel anders das sehen. Das würde wahrscheinlich heute in der Szene ein Crossfitter anders das sehen. Aber wie gesagt, wenn es für dich nichts war, das ist ja auch okay. Aber wenn du sagst, dann hast du eigentlich die Bälle, also sprich den großen Ball, den Fußball, die kleinen Bälle, die Tennisbälle einfach mal liegen lassen. Ja, was waren dann so ein bisschen die Initialzündung, damit du wieder mit dem Sport begonnen hast?
Ja, Initialzündung dafür war, dass ich, ich bin 2014 an Multiple Sklerose erkrankt und musste nach meinem ersten Schub in eine Reha-Klinik. So, und durch die Diagnose oder die zu dem Zeitpunkt war es noch gar nicht so gesichert, sondern es war Verdacht auf MS und das sollte sich dann erst bestätigen mit einem zweiten Schub. Und jedenfalls bin ich in die Reha gekommen und in der Reha, ja, man kann nicht viel machen, um wieder viel herzustellen. Also machen die viel Bewegungstherapie und Bäder und solche Geschichten. Und da bin ich im Prinzip erst wieder mit Sport, Laufband und Ergometer in Verbindung gekommen. Und das war so, ja, ich habe gemerkt, dass mir das gut tut. Und da ging es im Prinzip los, so würde ich mal so sagen.
Wie, okay. Wie kann man sich das vorstellen, Christian, als wirklich Nicht-Beteiligter? Ich habe damit keine Berührungspunkte bis jetzt gehabt. Wir haben zwar jemanden bei uns im Bekanntenkreis, die auch MS hat, aber wie kann man sich das vorstellen, wie man mit so einer Diagnose umgeht? Wie hast du das irgendwie geschafft? Wird man da aufgefangen? Ist das die Brutalität, die wir uns vorstellen können, dass die Leute, die Ärzte es einfach dir so entgegenschleudern? Wie hast du das gemerkt? Wie bist du da zum Arzt gegangen? Irgendwie das würde ich gerne mal wissen, so von unserer Seite her.
Ja, zu dem Zeitpunkt, wo das aufgetreten ist, war ich noch krankgeschrieben, weil ich mir kurz vorher auf der Arbeit die Bänder gerissen hatte. Und war an dem Tag, wo das im Prinzip losging, auf dem Weg in die Stadt und wollte was einkaufen. Und konnte, also bin fast gestolpert, weil ich konnte den Fuß nicht mehr heben. Im Kopf habe ich gedacht, ich mache den Schritt, aber der Fuß ist an der Erde stehen geblieben. Und somit bin ich fast gestolpert. Und da habe ich gedacht, hier stimmt irgendwas nicht. Also das ist nicht normal. Zeitgleich haben beide Beine stark gekribbelt, vom Rücken ab bis in die Fußspitzen, aber beide Beine. Und ich hatte aber schon immer mal so Schwierigkeiten mal mit dem Rücken, so, und dass ich mir da was eingeklemmt habe oder so. Das war jetzt nichts Neues für mich. Somit habe ich da gar nichts vermutet. Und ich habe in dem Moment irgendwie gemerkt, dass das jetzt gerade nicht normal ist und bin dann umgedreht und bin wieder nach Hause gegangen. So, und wir haben damals in der zweiten Etage gewohnt und ich musste die Treppen da schon wie so ein Teletubby hochlaufen und habe mir am Hosenbein mein Bein nach oben gezogen, um auf die Stufe zu kommen.
Du konntest das motorisch nicht ansteuern.
So, dann, ich konnte das nicht, wie so eine Fußheberschwäche. Also ich konnte meinen Fuß nicht hochheben. So ging das los. So, und dann, ja, dann musste ich ja mal einen Arzt anrufen. Und damals war ich bei einem Hausarzt, der schon ein bisschen älter war, kurz vor der Rente. Und zu dem bin ich dann hingegangen und der sagte, wir müssen hier so eine Computertomographie machen. Und dann ging das relativ schnell, dass ich da einen Termin hatte. Und dann bin ich da rein und dann mit dieser CD dann zurück zum Arzt. Und der sagte, sie müssen damit zum Neurochirurgen. Und dann bin ich, glaube ich, am gleichen Tag noch zum Neurochirurgen. Und der hat sich die Bilder angeguckt und der hat zu mir gesagt, wenn Sie bei Pampers kein Abo abschließen wollen, dann fahren Sie jetzt bitte ins Krankenhaus. Sie haben einen doppelten Bandscheibenvorfall.
Okay.
Alles klar.
Okay.
Da konnte ich was mit anfangen. Bandscheibenvorfall, also CD genommen, Sachen gepackt und in die Klinik gefahren, das ist von Wilhelmshaven ungefähr 10 bis 15 Kilometer. Da ist eine, die haben eine Neurologie, und Wilhelmshaven selber, das Krankenhaus, hat keine Neurologie. Also dann dahin. Da die auch die CD abgegeben in der Notfallaufnahme, und dann haben die da auch drüber geguckt und dann haben die relativ schnell zu mir gesagt, also sie haben alles andere, aber auf jeden Fall haben sie keinen Bandscheibenvorfall. So, sag ich, ja, super. Und jetzt? Weil es wäre schön, wenn jetzt mal einer kommt, der sagt, was ich habe, ne? Ja, und dann ging das, nahm das alles seinen Lauf. Dann kamen noch irgendwie Ärzte, dann haben die Blut untersucht, Urin, dann musste ich in die Röhre, also ins MRT. Ja. Und dann musste ich erstmal die Nacht da bleiben. Dann hat man mir nur noch gesagt, es ist auf, die haben auf Tumore untersucht, und es war halt auch kein Tumor, aber es stand an dem Tag halt fest, was es ist. Also musste ich die Nacht da bleiben für weitere Diagnostik am nächsten Tag. Ja, und dann ging das nächsten Tag weiter, und dann haben die eine Nervenwasserentnahme gemacht auf dem Rückenmarkskanal, weil das in dieser Diagnostik zu MS auch dort Sachen zu finden sind, was das irgendwie klar macht. Und das MRT war halt auffällig. Und die Analyse von dem Nervenwasser halt eben auch. So. So ging das los. Und dann hat man im Prinzip gesagt, das ist jetzt noch nicht die MS, weil eine MS sich erst bestätigen muss. Also haben die das erstmal anders genannt. Das nannte sich akute desmyelierende Enzephalomyelitis. Kurz ADEM haben die dazu gesagt. Und das war mit Verdacht auf. So, und dann habe ich in dem Krankenhaus dann 5 Tage Stoßtherapie gekriegt mit jeden Tag 1000 Milligramm Cortison über den Tropf. Ja.
Oh. So ging es los. So ging es los. Und Michael sagte ja, und jetzt warst du da eine Nacht ohne Diagnose. Ja. Wir, glaube ich, brauchen gar nicht über die Nacht reden. Die kann nur schrecklich gewesen sein.
Ja.
Dann 5 Tage und was passiert dann so im Kopf, wenn du das überhaupt in 1-2 Sätzen zusammenfassen kannst?
Ja, das nimmst du so nicht wahr. Also, weil du, also man hat schon Multiple Sklerose schon mal gesagt. Ich kannte auch einen, der das hat. Aber dazu dem hatte ich keinen Kontakt mehr. Und man verdrängt das ganz einfach. Also ich habe das gar nicht akzeptiert. Also die haben auf dem Flur, die Pfleger haben schon gesagt, ja, der mit der MS. Dabei hat noch nicht ein Arzt gesagt, das ist bestätigt. Aber die haben alle schon drüber gesprochen, und da habe ich gesagt, ja, nee, ich habe das gar nicht.
Okay.
So. Mhm. Ich wollte das aussitzen. Ja. Geht wieder weg. So.
Genau.
Ja. Alter Schwede.
Okay, das war, wie lang war denn dann der Zeitpunkt, ich sag mal, von der Diagnose? Oder von der ersten Diagnose, wo du eben beschrieben hast, die Nacht im Krankenhaus und dann die 5 Tage bis zur Reha. Wie lang war denn da der Zeitraum?
4 Wochen.
4 Wochen.
Ja. 4 Wochen, dann stand die Reha an.
Ja.
Und aus dem Krankenhaus entlassen mit den Worten, wir machen eine erneute Bildgebung in 3 Monaten. Oder in der Zwischenzeit haben sie einen erneuten neurologischen Ausfall. Schande.
Verstehe.
Okay.
So bin ich da raus.
Okay. Ah ja. Und du hast ja vorhin gesagt, das Thema Reha, dann gab es auch wieder so ein Stück weit Initialzündung durch Bewegung, die dort in der Reha stattgefunden haben. Du hast gesagt Laufbahn, du hast gesagt, ich nenne es jetzt mal Gymnastik, also einfach wieder bewegen. Erster Kontakt wieder zum Sport. Hat es dir dann gut getan? Hast du da vielleicht auch wieder, du hast ja vorhin gesagt, das Thema MS, ich habe das gar nicht akzeptiert, ich habe das gar nicht angenommen. Hat dir das geholfen, das weiter zu verdrängen? Wurde es dadurch vielleicht für dich besser, das geistig oder mental zu verarbeiten? Oder hast du dann plötzlich gemerkt, ja, ich kann mich ja trotzdem bewegen? Wie war das dann?
Achso, ja, ich muss dazu noch sagen, mit der Eingangsuntersuchung in der Reha-Klinik, die war auch ist in Wilhelmshaven, eine spezialisiert für MS-Kranke, ja. Mit der Eingangsuntersuchung hatte ich den 2. Schub. Also da hat der Arzt, der die Einleitungs- oder die Aufnahmeuntersuchung macht, hat festgestellt, irgendwas ist mit ihren Augen nicht richtig. So muss ich es erzählen. Ja. Und ich hatte Tage zuvor Schwierigkeiten, die Bilder scharf zu stellen. Also die haben so gefühlt, so eine Sekunde später sind die erst eingerückt. Also Kopfbewegung war da und das Bild kam okay. erst einen Moment mhm. später und wurde dann erst scharf. Und dann hat okay. der Arzt mir so eine Frenzelbrille aufgesetzt. Das ist im Prinzip wie ein Schachbrettmuster. Und guckt sich dann die Reaktion vom Sehnerv an. Und da stand dann eigentlich, da hat er zu mir gesagt, ich nehme sie hier nicht auf, sie müssen wieder ins Krankenhaus.
Okay.
So, okay. das war Schub 2. Und das war dann 4 Wochen später.
Okay.
So ist es richtig. Ja.
Da warst du mit 2 Schüben, also bist du in die Reha gegangen?
Mit 2 Schüben bin ich dann erstmal wieder ins Krankenhaus gegangen.
Okay.
Erneut 5 Tage Cortison, neues MRT und dann stand die Diagnose fest. Multiple Sklerose.
Wie geht man dann damit okay. um? Also das ist für mich irgendwie der springende Punkt. Jeder geht damit anders um. Wie bist du damit umgegangen? War das wie so ein Albtraum? Kann man sich das vorstellen oder kann man sagen, jetzt hole ich das Schwert raus, ich kämpfe jetzt? Oder wie kann man sich sowas vorstellen? Das würde mich sehr stark interessieren. Deine persönliche Verarbeitung dieses Moments.
Ja, das war, also ich kriege da schon, wenn ich dran denke, kriege ich ein bisschen Gänsehaut. Man ist damit komplett alleine. Also und dann kommt eben genau das, was du vorhin gefragt hast. Die Ärzte sagen, sie müssen sich jetzt für ein Basismedikament entscheiden. Dann haben die mir, das werde ich nie vergessen, das war auf dem Flur vom Krankenhaus in so einem kleinen Ärztezimmer, was irgendwie mal, keine Ahnung, Abstellraum war, total klein. Und da saß dann eine Neurologin drin. Die hat mir da dann gesagt, dass ich Multiple Sklerose habe und hat mir 8 Broschüren in die Hand gedrückt mit grinsenden Menschen. Und das waren alles Dokumentationen über verschiedene Medikamente. Und zwischen 1 von denen soll ich mich entscheiden. Und die beraten nicht, weil sie keine Partei für irgendeinen Pharmakonzern halt haben dürfen. Und somit bin ich aus diesem Büro raus, saß dann auf dem Flur auf der Station und ja, war irgendwie ein bisschen überfordert. So, Ahnung. Also da fließen viele Tränen und man ist traurig darüber. Ja. Man hat eigentlich von der Multiplen Sklerose immer nur das Erste, was man hört, ist ein Rollstuhl. Hm. Du sitzt irgendwann im Rollstuhl. So. Und das war ja niederschmetternd, ne?
Ja.
Das kann man irgendwie nicht fassen in dem Moment. So, und dann ging es aber relativ. Ich wusste, weil die Ärzte gesagt haben, lassen Sie sich nicht zu viel Zeit mit der Entscheidung, damit man das eindämmt und das nicht weitermacht. Also man kann es nicht aufhalten, aber man kann es zurückhalten. Man kann es hinauszögern durch Medikamente. So, und dann saß ich da auf dem Flur mit den Dingern und habe mich dann im Prinzip mit dem Thema auseinandergesetzt und mir alles, weil ich ja eh im Krankenhaus war, mir langweilig war, geguckt, was wirkt wie, wie setzt man sich was. Es gibt Spritzen, die setzt man sich subkutan unter die Haut. Es gibt Pillen. Es gibt dann solche Sticks, da spritzt man sich das nur einmal in der Woche. Und ja, und dann musste ich irgendwie gucken, wie passt das, was gibt es, was in meinen Alltag passt, weil ich arbeite in einer Erdölraffinerie im Schichtbetrieb. Ja. Das heißt, ich muss dann ja auch da irgendwie sehen, dass ich mir die Medikamente gebe. So, und dann war Spritze jetzt nicht so, das wollte ich nicht, weil man da auch oft im Dreck steckt und irgendwie mit Öl oder Benzin in Verbindung kommt. Und das wollte ich mir jetzt nicht irgendwie was noch stechen während der Arbeitszeit oder so. Und somit habe ich mich damals dann relativ flink für ein Medikament entschieden, was ursprünglich mal irgendwie entwickelt wurde für Schuppenflechte und man festgestellt hat, das wirkt auch gegen MS. Das war eine Tablette, einmal morgens, einmal abends. Und damit habe ich dann angefangen und habe mir das relativ fix dann besorgt, damit ich so schnell wie möglich damit anfangen kann. Also damit ich schon mal irgendwie was aufbaue.
Das heißt, ja, jetzt nochmal, um es wirklich klar herauszufinden. Du hast mit deiner, Achtung, medizinischen Vorbildung, das war jetzt ein bisschen scherzhaft, sorry, hast alleine dich für ein Medikament entschieden, das eigentlich mehr oder weniger in deinen Alltag gut passt.
Genau.
Und du hast keine Hilfe irgendwo gehabt, dass man sagt, also wissen Sie was, das ist ja eine niederschmetternde Diagnose. Wir haben da eine, ich denke mir aus, eine Selbsthilfegruppe, dass Sie da mal Fragen stellen können oder eine Sprechstunde für, ich weiß nicht, verstehst du? Also irgendwie, du bist da gar nicht aufgefangen worden im Netz.
Ja, nix. Ja.
Wow.
Ja, das war hart. Ja, das stimmt.
Ja, ja.
Deswegen ist es umso schöner, sorry, wenn ich da jetzt zwischen reinkomme, Christian, aber wir haben ja den Vorteil, im Gegensatz zu unseren Hörern am Mittwoch, die können dich ja nicht sehen. Aber es ist immer faszinierend. Du hast immer, auch wenn du sagst, ah, jetzt habe ich Gänsehaut, ja, aber du hast immer ein Lachen im Gesicht. Also das finde ich ganz klasse. Deswegen glaube ich, dass das, was das mit dir gemacht hat, dir auch unheimlich, es hört sich jetzt blöd an, aber du hast immer noch ein freudiges Gesicht, du hast ein freudig strahlendes Lächeln, du bist ein positiver Mensch und das sehe ich jetzt persönlich permanent, wenn ich hier in diesen Bildschirm schaue.
Ja, das ist schön.
Es freut mich.
So eine Art Vorbildfunktion, ja, muss ich ehrlich sagen. Also,
ja, absolut. Ja,
also muss ich echt sagen, das, ich bin so ein bisschen auch sprachlos, weil es ist doch schon eine sehr bewegende Geschichte, weil wir müssen ja auch irgendwie jetzt mal so diesen Sprung hinkriegen. Du bist ja Triathlet jetzt. Wie kommt es dazu?
Ja.
Wie kam es dazu?
Ja, das ging dann. Also ich musste dann ja nach diesem zweiten Krankenhausaufenthalt musste ich dann ja tatsächlich mal die Reha antreten. Da bin ich
Wo
dann
war
hin.
Die?
Das war in Wilhelmshaven. Da konnte ich jeden Morgen mit dem Rad hinfahren. So, und dann habe ich die Reha angetreten. Die ging 4 Wochen. Ja. 4 Wochen und dann zum Ende der Reha kam dann der dritte Schub. 3 Tage vor Ende der Reha-Klinik, also Ende der Reha. So, und dann bin ich da wieder raus, wieder ins Krankenhaus. Und dann haben die Ärzte gesagt, dass sie haben eine sehr hochaktive Multiple Sklerose. Sie können mit dem Medikament, was sie dann nehmen, nicht weitermachen. Wir müssen die Therapie eskalieren. So nennt sich das. Also es gibt Basistherapie, dafür muss man sich qualifizieren mit gewissen Schubarten und Entzündungen im zentralen Nervensystem. Und danach wird das sogenannte, wird das eskaliert, so nennen die das, so auf ein schärferes Medikament. So. Und da hatte ich ja das andere Medikament erst einen Monat genommen und in der Zwischenzeit, alles das, was ich gelesen hatte, sagten alle, man muss erstmal 4 bis 6 Monate ins Land ziehen lassen, um überhaupt eine Wirkung zu erzielen. So. Und da war ich ja noch gar nicht. So. Und dann habe ich im Prinzip zu den oder mit den Ärzten zusammen gesagt, ich will nicht, will das nicht eskalieren jetzt. Ich möchte dem Medikament, was ich nehme, erstmal eine Chance geben. Ich sage, und da sind wir noch. So, und dann haben die gesagt, ja, okay, das, also dieser dritte Schub, der war in den Händen, in beiden Händen. Ich hatte keine Feinmotorik mehr. Ich habe das morgens gemerkt, ich wollte Tee holen zum Frühstück und hatte die Becher voll in der Hand und die sind mir einfach, der Henkel ist durchgerutscht und ich habe das nicht gemerkt und habe mir den heißen Tee über die Geräten gegossen. Und so habe ich das gemerkt und die haben gekribbelt, als wenn da Ameisen überlaufen. So, und das war so der dritte. So, und damit bin ich dann ins Krankenhaus, wie gesagt, und dann haben wir da mit den Ärzten zusammen besprochen, wir eskalieren das jetzt noch nicht. Ich will das nicht. Wir warten jetzt ab. So, und dann haben die gesagt, okay, wir gehen das mit. Wir warten 3 Monate, machen dann eine erneute Bildgebung oder es passiert wieder irgendwas, dann kommen sie dann nicht mehr umzu. Ja, und dann sind die 3 Monate vergangen. Es war nichts in der Zeit. Das, was ich hatte, hat sich weitgehend, das mit den Augen hat sich komplett zurückgebildet. Die Arme und Beine kribbeln seitdem immer. So, das ist immer noch so, die Feinmotorik ist wieder da, aber ich habe ständig kribbelnde Beine und auch ständig kribbelnde Arme und Hände. So, das ist geblieben, aber das blendet man irgendwann aus. So, und dann, 3 Monate später, Kontrolle im MRT, vernichtendes Urteil, alles voll mit Entzündungen im zentralen Nervensystem und dann haben die gesagt, so, jetzt ist Ende im Gelände, jetzt müssen wir, wenn sie nicht im Rollstuhl sitzen wollen, müssen wir jetzt was anderes machen. So, ups. Und dann musste ich ein anderes Medikament nehmen. Das musste ich auch selbst entscheiden. Also ich hatte die Wahl zwischen 2, oder zwischen 3. Von dem dritten hat man gesagt, das wäre auch eine Tablette gewesen, das machen sie mal nicht. Da haben wir nicht so gute Erfahrungen mit. So, und dann gab es ein Medikament, was monatlich als Infusion gegeben wird. Und das andere war so ein Zyklus 5-mal hintereinander an 5 Tagen, 1 Jahr Pause, dann noch 3-mal. So. Und dann habe ich mich für Letzteres entschieden, weil beim ersten hieß es, wenn man das nimmt und man einen gewissen Virus in sich trägt, der John Cunningham Virus heißt der, den hat jeder zweite Mensch, ist nicht so dramatisch, aber wenn man den positiv getestet hat und man nimmt das erste Medikament, was zur Wahl stand, dann kann es sein, dass man eine sogenannte PML entwickelt, das ist eine Krankheit des Gehirns, wo sich das Gehirn auflöst. So, und dann kann man, wenn man positiv getestet ist und man nimmt das erste Medikament, dann muss man nach 2 Jahren das absetzen, weil man sonst Gefahr läuft, diese Krankheit zu kriegen, diese zusätzliche Krankheit. So, und ich habe viel gelesen in der Zeit und das hätte bedeutet, dass ich nach 2 Jahren neu entscheiden muss. Und man hat immer wieder gelesen, dass wenn man das Medikament absetzt, die Multiple Sklerose genau da weitermacht, wo sie aufgehört hat. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Und nach 2 Jahren irgendwas anderes machen, habe ich gesagt, das will ich nicht. Und das andere Medikament, das war neu am Markt. Und dann habe ich mich dafür entschieden. Und ich musste dann mein erstes Medikament absetzen, damit der Körper zur Remission kommt. Das heißt, alle Blutwerte wieder auf normal sind. Und das Medikament musste beantragt werden bei der Krankenkasse, weil das schweineteuer ist. Und somit war ich dann erstmal in diesem Zulassungsverfahren, dass man mir das überhaupt geben darf, kann. Da ist man dann auch nur noch eine Nummer. So, und dann war auch schon Januar und dann war das durchgewunken von der Krankenkasse und dann bin ich Ende Januar ins Krankenhaus und habe 5 Tage hintereinander morgens eine Handvoll Tabletten gekriegt gegen die Nebenwirkungen, also Paracetamol, was für den Magen, dann 1000 Milligramm Cortison und dann dieses Medikament. So, und ich war der Erste in dem Krankenhaus, der das gekriegt hat. Ja, und dann hatte ich die 5 Tage rum, aus dem Krankenhaus raus und dann war Ruhe. Dann hatte ich, das war 2015.
14?
Das 15. war ja dann 2015 da schon.
Ne? Da warst du 37, ne?
Ein Jahr später.
37, ne? Wenn ich jetzt richtig.
Mhm. Ja. So, und dann, man nimmt dann nichts. Also man kriegt 5 Tage diese Infusion und danach ist ein Jahr, nimmt man kein Medikament. Und ich hatte in der ganzen Zeit nichts. Es ist zum Erliegen gekommen. So. Und ein Jahr später habe ich nochmal für 3 Tage das gleiche Prozedere über mich ergehen lassen. Und hatte das dann Intus. Und das ist, danach verpflichtet man sich 48 Monate der engmaschigen Kontrolle auf Nebenwirkungen, weil das ist ein ehemaliges Blutkrebsmedikament gewesen, was ich da gekriegt habe. Wurde früher für eine spezielle Art von Blutkrebs eingesetzt. So, und dann war ich 2016 im Januar mit dem Thema durch, mit was Medikamente angeht. Und dann kam so langsam wieder die Bewegung ins Spiel. Dann bin ich angefangen zu laufen.
Weil du Lust hattest oder einfach, weil du sagst, ich muss mich bewegen? Wie kam genau dieser, also das würde mich interessieren, genau dieser Zeitpunkt, kannst du dich da noch da erinnern? Jetzt ziehe ich mir irgendeinen Schuh an und lauf los oder wie hast du, oder ich gehe jetzt erstmal schnell, wie hast du das gemacht? Warum? Was war so die Initialzündung?
Nee, ich hatte einen Kumpel, der schon lange Rad fährt und auch schon viel gelaufen ist. Und der hat mich so ein bisschen angestochen und sagte, wir müssen irgendwas machen. So, du musst dich bewegen, wir machen was. So. Und dann habe ich angefangen zu laufen, habe mir dann wieder ein paar Laufschuhe gekauft beim Laufladen mit hier Laufband, dass da meiner drauf guckt und so. Mhm. Ja, und dann bin ich angefangen zu laufen. Und immer mal nicht so nach einem festen Schema, so wie ich Bock hatte. So. Und dann kam die Idee, wir müssen hier bei uns in der Stadt einen Halbmarathon laufen. So. Und da habe ich gesagt, machen wir.
Das war also 2 Jahre nach deiner Diagnose sozusagen. 2014 war die Diagnose und 2016?
2014 und 2017 war der erste Wettkampf.
Aber vorbereitet hast du dich schon in 2016, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
In 2016 ging das schon los, aber so ganz sporadisch, ohne Plan. weil ich überhaupt nicht wusste, was das bedeutet. Ja. Ich hatte von nichts eine Ahnung. Getan? Ich bin immer mal im Stadtpark. Ja, das macht vor allen Dingen den Kopf frei. Also das war, also Kopf aus, laufen, frische Luft. Ich habe gemerkt, dass ich fitter bin, also wacher, sage ich jetzt mal. Ich war immer, wenn ich Sport gemacht habe, war ich hellwach. Mhm. So, wenn ich mal den Anflug von Müdigkeit hatte, was auch in 80% der Erkrankten mit MS reden von so einer Fatigue, das ist so eine anfallende Müdigkeit. Das habe ich selbst schon erlebt. Ich mochte das nicht, ich konnte mir da nichts drunter vorstellen, aber ich habe Leute kennengelernt, die haben MS, die sind neben mir eingeschlafen und haben einfach 10 Minuten gepennt und waren wieder wach. Also einfach so. Also das ist eine ganz krasse Geschichte und auf jeden Fall bin ich dann, ich war topfit und hellwach und ich habe gemerkt, dass das irgendwie was mit mir macht. So. Und ich bin ehrgeizig und habe dann, haben wir uns zu diesem Halbmarathon angemeldet. Mit dem Teamnamen Havanna Club, weil wir auch immer ganz gerne Havanna
getrunken haben. Läuft.
Havanna verstehe ich immer Whisky und Zigarre.
Nee, das ist ein schöner Rum mit einer schönen Limette drin und ein bisschen Crush
Ice. Als altes Deichkind, ne, muss man ja auch ein bisschen auch den Rum so ein bisschen auch als Grog so ein bisschen auch für, wie soll ich sagen, genau, klar. Okay.
Ja. Und dann haben wir uns als Team, damit man musste 3 Leute haben, die irgendwie und damit man in die Wertung kommt, für eine Teamwertung, mussten wir 3 Leute sein und sind dann da zu dritt gestartet. So. Und das war mein erster Halbmarathon in Stunde 45.
Cool, absolut.
Cool. So ging's los. Ja, und das
heißt, der Kämpfer Christian, das hast du ja vorhin gesagt, mit dem Thema Medikamenteneskalation, da hast du dich ganz klar positioniert. Deswegen sage ich jetzt auch der Kämpfer. Und der Kämpfer Christian hat jetzt gesagt, so, und jetzt mache ich noch meinen sportlichen Kampf. Ich versuche jetzt, du hast mir mal im Vorgespräch gesagt, meine sportliche To-Do-Liste jetzt einfach mal in Angriff zu nehmen.
Ja, also es musste eigentlich sofort eine Steigerung
werden.
So, also klar, das war jetzt in der Heimatstadt, viele Leute, die man kennt, stehen da und ja gut, aber es war ganz schnell irgendwie eine neue Idee geboren. Mit der Kollege, mit dem ich da gelaufen bin, der ist Wilhelmshavener, wohnt aber in Hamburg, sagte dann gleich, ja, klare Kiste, Hamburg-Marathon. Ich sag, sind wir dabei, Halbmarathon sind wir schon gelaufen, das kann jetzt ja nichts sein. So ein Marathon, das ist ja das Doppelte, das wird ja genauso easy wie die Geschichte hier. So. Und dann habe ich für uns beide so einen kleinen, habe ich für uns auf Google Maps eine Strecke gesucht. Ich sage, die laufen wir jetzt, das sind 32 Kilometer, da fangen wir jetzt erstmal mit an. So, und dann sind wir los. Und nach 25 Kilometern ging gar nichts mehr. So, da waren wir total auf und mussten nur noch gehen, kurz mal wieder angetrabt. Aber wir waren noch ganz weit weg von zu Hause. Und dann sind wir irgendwie nach Hause gekommen. Und ich konnte mich, glaube ich, eine Woche nicht bewegen. Und dann haben wir festgestellt, da ist irgendwie, müssen wir was anderes machen. Also wir bleiben bei dem Ziel, aber wir müssen irgendwie mit einem Plan daran. So funktioniert das nicht. Ja, und dann.
Ich muss da so schmunzeln, Christian, weil ich denke an was vor langer, langer Zeit, als ich mal mit Rennrad angefangen habe. Und dann hatte ich einen Stahlrahmen, einen Stahlrenner, einen italienischen Fausto Coppi. Und dann habe ich gesagt: So, ich fahre jetzt die erste Tour und ich fahre gleich mal bei uns den Königstuhl hoch. Das sind 500 Höhenmeter. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Also. Da gibt es 2 Sachen. Das eine ist die Motivation und das will ich. Aber dann wird man erkennen und es macht dann was mit einem. Ach, so geht es aber nicht. Nur mit Motivation und Weg geht es halt nicht.
Ja, und dann haben wir das erstmal auf Eis gelegt. Von August bis November war die Idee dann irgendwie tot. Und dann ging das im November wieder los mit dem anständigen Plan. So, dann im April wäre der Marathon gewesen. Also von November bis April war jetzt die Vorbereitungszeit. So. Und dann hat man natürlich viel gelesen, jeder kennt das, ihr kennt das auch. Sehnen und tralala, da muss ich jetzt alles daran gewöhnen und man braucht locker ein Jahr. Und ach du Scheiße, wie kriegen wir das jetzt noch hin? So. Und auf jeden Fall, ja, haben wir dann einfach angefangen und wir haben das dann gemacht. So. Und dann sind wir nach Hamburg gefahren und dann, dann sind wir das Ding gelaufen, ne? Zusammen.
So, und jetzt kommt noch, und ihr habt ja natürlich gefinisht.
Wir haben gefinisht.
Und in welcher Zeit?
3:45.
Sehr schön.
Super.
So, Ziel war unter 4 Stunden. Also das war von vornherein, gab es dieses Ankommen, gab es nicht, sondern es wurde gleich gesagt, unter 4 Stunden.
So. Gucken, wo der Frosch Locken hat.
Ja, genau. Also das war schon, haben wir gut hingekriegt, möchte ich sagen. So.
Was hat das denn in der gesamten Zeit mit dir gemacht? Also wenn man so mal, auch es hören jetzt ja auch Leute zu, die vielleicht auch eine eigene Geschichte haben. Wurdest du da immer fitter? Hast du immer mehr Selbstvertrauen bekommen? Wie ging es dir da psychisch? Hast du gesagt, so, jetzt habe ich die MS eigentlich gar nicht mehr, sie schläft? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie geht man dann damit um in der Zeit?
Ja, die ist immer da, ne? Also die ist, es gibt keinen Tag, wo du da nicht dran denkst. Das ist einfach so. Das Päckchen schleppst du jeden Tag mit dir rum. Du hörst ständig in dich rein. Aber ja, ich war stolz, ne? Ich habe geheult im Ziel, ne? Ist einfach so. Du warst in dem Moment, wird dir bewusst, was du jetzt gerade da leistest. Also das ist, das war unglaublich, ist bis heute so. Dass jedes Mal, wenn ich über die Ziellinie renne, dann denke ich, kurz vorher fängt das irgendwie an, dass ich dann mir klar wird, was da jetzt gerade passiert. Und dann bin ich auf mich selber stolz. Und ich bin der Meinung, dass mir das hilft. Also dieses ganze Positive, dass man da so positiv drüber denkt, ich mich da drin wiederfinde und mir das so einen Spaß macht und immer neue Herausforderungen sucht, macht irgendwas mit mir. Das macht bei dem einen der Sport sein. Es gibt ganz viele Leute, die habe ich kennengelernt, die finden sich mit dieser Diagnose in der Ernährung wieder. Und so hat jeder seins. So. Und das ist, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man positiv darüber denkt, das positiv anfasst und wenn man was findet, da dann einfach auch beibleibt. Das kann ja alles Mögliche sein. Bei mir ist halt der Sport.
Der andere pilgert, der andere macht Wandern, der andere schraubt an Oldtimern. Ich sag mal, das ist ja praktisch auch eine Verarbeitung einer Situation sicherlich. So kann man sich das doch vorstellen, Christian, oder?
Ja, genau. Man ist ständig damit beschäftigt, das auch zu verarbeiten.
Das glaube ich dir. Ist denn dafür, das würde ich mich, das ist, weiß nicht, ob das jetzt reinpasst, aber ist denn für dich die Leistung wichtig oder ist für dich ist erstmal wichtig überhaupt, du sagst, du bist dann so stolz auf dich, das geschafft zu haben und die Uhr ist dir egal. Wie können wir uns das vorstellen?
Na, die ist nicht egal.
Okay, cool.
die ist nicht egal. Also dafür bin ich einfach dann, ich habe so einen Ehrgeiz entwickelt, ich möchte mich ständig auch verbessern. Ich muss mir immer neue Ziele setzen, weil das triggert mich irgendwie. Keine Ahnung. So geht das hier, so ging ja dann meine Geschichte weiter. So, das Hamburg-Marathon war geschafft. Eigentlich habe ich gedacht, ich möchte einmal in meinem Leben Marathon laufen. Und danach habe ich irgendwie gedacht, das war ziemlich geil, das können wir nochmal machen. So. Ja, und dann waren wir eigentlich, glaube ich, eine Woche später für das darauffolgende Jahr schon wieder angemeldet.
Für 2018, ne? Ja.
Genau. Für 2018.
Für 2018, ja.
Genau.
Und da wir ja auch von dir sprechen als Triathlet, jetzt weiß ich, glaube ich, dass Triathlon nicht nur aus Laufen besteht. Wann hast denn du mit den anderen Sportarten angefangen? Ist es dann parallel mit dem, ich sag mal, in 2018 stattfindenden zweiten Marathon in Hamburg stattgefunden? Was kam da zuerst? Radfahren, Schwimmen? Vielleicht nimmst du dann uns ein bisschen auf deine Reise mit.
Ja, 2017 Marathon und danach weitergelaufen. Und dann sagte mein Kollege, mit dem ich den Marathon gelaufen bin, sagte, hier, mit der Lauferei, das können wir nicht so lange machen, das geht auf die Knie. Kauf dir mal ein Rennrad. dann können wir auch ein bisschen Rennrad fahren. So, da haben wir lange was von, hol dir mal ein Rennrad. Gut, er hat mich so ein bisschen beraten, nicht geguckt und dann habe ich mir mein erstes Rose-Rennrad. Also die Idee war, kauf dir ein Rennrad. Es gibt da was richtig Geiles. Stoneman nennt sich das. In den Dolomiten. Und das Ding fahren wir dann. Ich sage, ja, es rede mal. Ich kaufe mal erstmal ein Fahrrad. So. Und dann habe ich mir ein Fahrrad bestellt, ein Rennrad, ja, und dann ging das los. Er hat mir einen Helm geliehen, eine Hose geliehen, Radtrikot. So, und dann sind wir erstmal, Schuhe habe ich mir dann gekauft, gleich mit Bindung und das Ganze, alles, was dazugehört, alles, was man braucht, damit man sich auch erstmal hinlegt, wenn man das nicht kennt. Ja, und so ging das dann los. Dann habe ich das Rennrad, ist gekommen und dann sagt er, und dann fahren wir im September nach Sechsten und fahren das Ding da. Sieh zu, dass du trainierst. So.
Okay.
Und das,
wie lange Zeit war da zwischen Rennrad, ist eingetroffen und September?
6 Wochen.
6 Wochen.
Das ist ja super. Also
fast hast du 6.
Das ist ja richtige Vorbereitung, ja. Christian. Ja, auf sehr hohem Niveau, muss ich sagen. Also Wahnsinn. Und die hast du auch dann durchgestanden, ja, diese Dolomitentour, sag ich mal.
Ja, wir sind dann...
In Stoneman.
Das war eine ganz kranke Idee. Also wir wollten den einen Tag dieses Fahrradding machen und am nächsten Tag wollten wir den Hike machen, auch durch die Dolomiten, 54 Kilometer. Das wollten wir an 2 Tagen machen. So einmal Radfahren und nächsten Tag zur Entspannung machen wir den Hike. So haben wir das untereinander kommuniziert. Ja, alles klar. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ich habe nicht daran gedacht, dass das unmöglich ist. So, auf jeden Fall sind wir dann donnerstags nach meinem Dienst, haben wir die Räder in den Kombi geschmissen und dann sind wir 1200 Kilometer dahin gefahren. So, wir hatten dann eine Bude. Freitags morgens waren wir da, total übermüdet irgendwie. Und wir konnten noch nicht in die Bude, aber wir konnten unsere Fahrräder schon zusammenbauen. Und ja, dann sind wir zu diesem Wohnwagen gefahren von dem Stauder, der das da veranstaltet und auf dessen Mist das alles gewachsen ist. Da kann man sich die Startunterlagen abholen. Im Prinzip ist das so ein Roadbook, was man da kriegt. Und so ein Armband, weil man sich dann auf den unterschiedlichen, also das sind 7 Pässe und überall muss man dann auf den Pass, auf den Gipfeln muss man das abstempeln. Und jeder Stempel hat eine andere Form, Stern, Viereck, so war das. So, und dann sind wir, sind wir ein bisschen rumgeeiert und haben uns dann nochmal Laufschuhe angezogen, sind die 3 Zinnen von der Rückseite in so einem Hike nochmal so ein bisschen angelaufen, damit wir beschäftigt sind. Weil der Stauder sagte dann zu uns, es ist so schlechtes Wetter gesagt, vorausgesagt, den Hike kann er uns nicht empfehlen. Also war die Geschichte gestorben und wir haben uns dann nur auf das Fahrradfahren konzentriert und sind dann samstags morgens um 4 Uhr aufgestanden und der Hotelbesitzer hat uns dann ein kleines Frühstück dahingestellt. Ja, und dann sind wir um 5 Uhr morgens losgefahren.
Ja, jetzt Christian, hau mal kurz ganz schnell raus. Was muss man unter Stoneman vorstellen? Wie viel Kilometer, wie viel Höhenmeter?
193 Kilometer und 4700 Höhenmeter. So, das, und bei Stoneman ist es so, genau. Und die haben das so geregelt, fährt man das in einem Tag, kriegt man eine goldene Trophäe, fährt man das in 2 Tagen, gibt Silber, 3 Tage Bronze. So, ich sage, was wollen wir fahren? Sagt er, ja, es gibt hier nur eine Option und die heißt Gold.
Klar, so, das reicht also ja auch nach 6 Wochen Training. Klar.
Ich meine, du hast ja 6 Wochen immerhin trainiert dafür, das reicht ja wohl vollkommen, ne?
Ja, so, und dann sind wir morgens losgefahren, haben ungefähr reine Fahrzeit, waren 10 Stunden, das war Netto-Fahrzeit.
Ja.
Und dann hatten wir das Ding im Sack.
Geil.
Mit irgendwie, ja, das war mega anstrengend.
Ich fasse ganz kurz, das muss ich jetzt mal machen. Das geht mir nicht unter. Nach 6 Wochen, also eine neue Bewegung. Natürlich hattest du den Vorteil, sorry, du hast ja eine gebrauchte Hose gehabt, also die war ja schon eingefahren. Und dann fährst du so ein Brett in 10 Stunden netto. Ich würde jetzt mal laut klatschen, aber das hört ja keiner, aber ich kann mir das nicht vorstellen, aber das nötigt mir riesen Respekt ab und ich glaube,
du
gehst ja da mit einem Thema dran, auch aus deiner Geschichte, die wir jetzt schon vieles mitnehmen dürfen in der Community, wir als Michael und ich als, sag mal, zumindest Gastgeber des Podcasts, das ist ja alles, das ist einfach nur unglaublich, also so kommt es bei mir alles an.
Mir auch, muss ich dir ehrlich sagen, nein. Also selbst unter normalen Bedingungen würde ich sagen, hast du was an der Waffel oder was? Bist du im Kreisel irgendwo falsch abgebogen? Aber ich sag dir ganz ehrlich, ist so ein großer Respekt mit deinem Hintergrund. Es geht mir jetzt gar nicht um die Leistung, sondern um die Art der Verarbeitung, wie du daran gehst. Muss ich sagen, bin ich im Moment etwas sprachlose und kriege eine Gänsehaut nach der anderen. Ich denke, das wird unseren Zuhörern am Mittwoch auch so gehen. Das hoffe ich jedenfalls. Es sei denn, auch da sind einige falsch am Kreisel abgebogen. Ja. Also was ist denn 2018 passiert? Da hast du das ja, wir haben es ja so ein bisschen auch vorbereitet, weil wir es auch wissen, da hast du ja auch ganz viel gemacht. Wir wollen ja so ganz langsam mal dahin kommen, du bist ja irgendwann ein Triathlete und du hast ja was Großes vor. Also kannst du das mal relativ so kurz machen, weil ich würde ganz gerne auch gleich nochmal, weil ich glaube, das ist nachher auch zu lang, was du alles gemacht hast. Was uns halt wichtig ist, dass du so ein leuchtendes Beispiel hast, ich habe das und das gemacht, so kurz, und das hat mir das auch im Kopf gebracht oder das hat mir die Motivation gebracht, damit umgehen zu können. So, ich möchte so eine Art, verstehst du, wie du damit umgegangen bist, wo andere sich vielleicht auch wiederfinden oder vielleicht sich eine Scheibe Brot abschneiden können, sage ich mal.
Ja, 2018 ging das dann weiter. Also neue Ziele mussten gesteckt werden. Und somit war 2018 der Marathon auf jeden Fall, der war klar Anfang des Jahres. Den sind wir dann auch wieder gelaufen mit 3 Stunden 27, weil das Ziel war, unter 3 Stunden 30 zu laufen. Mein Kollege ist hier nicht mehr zu Ende gelaufen, weil der gekrampft hat bei Kilometer 33 und hat dann gesagt, komm, lauf das Ding alleine weiter, da hinten kommt der Ballon, sieh zu, dass du wegkommst. So, und dann bin ich den in 3:27 gelaufen und in dem gleichen Jahr bin ich das erste Mal die Cycle Classics mitgefahren, die große Runde. Und dann waren wir angemeldet zu einer Radausfahrt von einem Fahrradclub aus dem Osnabrücker Land. Das nennt sich Burning Roads. Das sind 330 Kilometer mit, ich weiß nicht wie viele Höhenmeter, aber auch irgendwie 4.000 oder 5.000. So, das ist so eine Radausfahrt. So, da sind wir auch hin und das Ding haben wir auch gefahren. So, in dem gleichen Jahr. Und in dem gleichen Jahr bin ich noch den Berlin-Marathon gelaufen und den Frankfurt-Marathon. In einem Abstand von 6 Wochen oder so. Ja. So, und dann kam. Jetzt kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Eine Woche vor dem Berlin-Marathon, dadurch, dass ich ja schon Rennrad hatte und der Nachbar von meinem Vater, der fährt auch Rennrad und der machte auch Triathlon. Und wir kamen übers Rennrad so ein bisschen ins Gespräch und der hat gesagt, hier, da ist noch ein Triathlon bei Vechta, willst du nicht mitkommen? Dann sage ich, nö, eigentlich nicht. Ich sage, eine Woche vor dem Berlin-Marathon, ich muss mich noch ein bisschen entspannen, aber Bock hätte ich eigentlich schon. Ja, überlege das mal, ist noch nur eine Sprintdistanz. Ich sage, ja, gut, machen wir. So. Und so sind wir dann zu meinem ersten Triathlon gefahren. Rennrad im Kofferraum, dahin gefahren, Kofferraum aufgemacht, Fahrrad rausgeholt und dann sage ich zu meinem Kollegen, ich sage, du, ich weiß nicht was, ich habe meinen Helm vergessen. Und dann sagt er, ist nicht so schlimm, da vorne ist, ich kenne die Veranstaltung, da ist einer, der verkauft Helme, können wir da hin, holst dir einen, ist Lehrgeld, ja, alles klar, so Portemonnaie eingepackt, dahin. Und dann war der nicht mehr da und habe ich den Veranstalter gefragt, wo ist denn der die Helme verkauft? Ja, der kommt nicht mehr. Ich sage, ja, super, ich habe keinen Helm. Ja, ich mache mal eine Durchsage. Hat er eine Durchsage gemacht, hat irgendjemand einen Helm hier, sucht noch jemanden einen Helm und dann kam nach einer ganzen Weile jemand, du, ich habe von meinem Sohn den Kinder Mountainbike-Helm noch im Auto, guck mal, ob der dir passt. Geil, so, und dann habe ich den aufgesetzt und der passte. Ich sage, wunderbar, und dann bin ich mit dem Kinderhelm in die Wechselzone geflitzt, habe mein Fahrrad da abgestellt und musste gleich zum Schwimmstart, das war irgendwie 10 Minuten später, da gleich wieder hingesprintelt und dann ging das los. Und dann habe ich da meine erste Sprintdistanz gemacht in einer Stunde 17, glaube ich. Ja, und das war mein erster Triathlon, 2018.
Und da bist du auch nicht abgesoffen.
Nee.
Scheinbar nicht.
Nee, aber das Schwimmen war eine Katastrophe. Ja, also ja. Ich bin bis dato, was ich mit Schwimmen zu tun hatte, ja, war von Beckenrand zu Beckenrand mit meinem Sohn. Ne? So, das war's. Mehr hatte ich mit Schwimmen nicht zu tun.
Und wie ich dich jetzt kenne, hast du wahrscheinlich dann nach dem ersten Triathlon gesagt, okay, ich habe einen Plan und ich habe ein Ziel.
Ja, genau. Dann war es, also mir hat das unheimlich gefallen, diese Kombination aus allem zusammen, das hat mich so angefixt, weil ich auch gemerkt habe, dass ich, auch wenn ich schlecht schwimme, mit meiner Lauferei, die bis dato natürlich immer besser geworden ist, einiges wieder gut machen kann. So. Und diese Kombination aus allem, alleine schon aus dieser Waagerechten raus, beim Schwimmen wieder aufrecht dieser eierige Lauf, was das mit dem Körper macht. Also es war, fand ich so beeindruckend, dass ich gesagt habe, das ist genau das, was ich will. So, und dann habe ich mich geguckt, was mache ich am besten, und habe gelesen, bevor man sich das Schwimmen selber beibringt, geh lieber in einen Verein. So, Verein kontaktiert, hier, wie sieht's aus? Kann ich bei euch mitmachen? Ja, dann und dann schwimmen wir immer, dann komm mal vorbei. So, dann bin ich dahin. Ja, und dann, ja, das war suboptimal, möchte ich mal sagen, weil man sich dann nicht, für meinen Geschmack, nicht die richtige Zeit genommen hat für Neulinge. So. Ich kannte Mannschaftssport, haben wir ja schon drüber gesprochen, Tennis war ja eher einzeln, aber beim Fußball waren wir immer ein Team und eine Mannschaft, und wenn da neue Leute zugekommen sind, dann wurden die immer gut aufgenommen, und das habe ich da nicht erfahren. Gut, auf jeden Fall war ich ja nun trotzdem eingetreten. Durch den Schichtdienst konnte ich auch nicht immer zu den Schwimmzeiten dahin, und ich musste also mir das selber irgendwie beibringen und habe dann, ja, ich bin regelmäßig schwimmen gegangen. Durch den Verein kam ich dann mit einem der, ja, sehr ambitionierten Athleten in Verbindung, der auch so Trainingspläne schreibt für einige Mitglieder. Und so bin ich dann im Prinzip an meinen ersten Trainer gekommen. Und der hat mir dann aufgeschrieben, was ich machen soll. So. Und da waren natürlich viele offene Fragen, wenn dann da, keine Ahnung, Badewanne, Schwimmübungen, Abschlag, was wollen Abschlag. Die von mir? Nichts verstanden, also musste ich mir das alles mit YouTube-Videos.
Aber letztendlich muss das ja, wenn man mal so will, auch jeder, der irgendwie auch mal einfach Triathlon anfängt, ja auch selber irgendwie sich selber beibringen, sage ich mal. Mir hat es ein Kumpel gezeigt, ich glaube, der hat ein halbes Jahr gebraucht, bis ich eine Bahn kraulen kann, weil ich motorisch echt ein absolutes Wunder bin. Nämlich, ich kann überhaupt nichts außer geradeaus laufen und geradeaus Radfahren. Also insofern hast du ja recht. Aber es hat ja insgesamt was mit dir gemacht. Du hast dich ja im Grunde genommen immer mehr in diesen Ausdauer-Junkie rein gemacht. Verstehst du, was ich will? Also du hast ja immer on top irgendwas draufgesetzt. Ob das sinnvoll war von der Trainingslehre her, wage ich jetzt mal als, Insider zu bezweifeln. Aber es hat ja was mit dir gemacht. Und wenn wir jetzt einfach mal überlegen, du hast danach ja auch super viele Triathlons noch oder schon gemacht. Also allein 2019 haben wir vorher besprochen. Du warst in der Verbandsliga, hast du da vier Liga-Wettkämpfe gemacht. Du hast drei olympische Disziplinen gemacht. Das heißt, du hast dich irgendwann in dem Bereich Triathlon zu Hause gefühlt und hast dein Zuhause gefunden.
Ja, so ist es. Das ist so, ja, also dadurch, dass ich ja engmaschig auch immer kontrolliert worden, was durch das Medikament, was ich hatte. Und alles, seitdem ich dann Sport gemacht habe, jede Bildgebung war negativ. Meine ganze Krankheit ist zum Erliegen gekommen. Und das war für mich, da fühlt man sich ja bestätigt in irgendeiner Art und Weise, dass man gerade das, was man da jetzt macht, genau das Richtige ist und mir das auch noch Spaß macht. Also nicht jetzt einfach, um das zu machen, damit das weiter schläft, sondern weil mir macht es Spaß und ich fühlte mich bestätigt, dass ich was für mich tue. So, und ich fühle mich halt fit wie nie.
Darfst du denn ein Stressor nicht überzocken, nenne ich das mal, weil die Ärzte sagen, also wenn sie jetzt, ich denke mir, es ist aus zwei Ironmans hintereinander und danach noch eine große Radausfahrt, dass das dann zu viel für die ist. Gibt es da irgendwelche Indikatoren, die du einhalten musst, im Gegensatz zu ganz anderen Leuten, die diese Krankheit nicht haben?
Ja, ich denke schon. Also ich habe jetzt vor kurzem rührende Geschichte. Als ich die Diagnose gekriegt habe, habe ich angefangen, einen Blog zu schreiben, um meine Gedanken loszuwerden. Habe ich im Internet, weil ich niemanden hatte, der dieses Medikament schon mal gekriegt hat und Erfahrungsberichte darüber geschrieben hat, habe ich angefangen einzuschreiben und habe gebloggt und habe geschrieben und habe in meinem Blog damals geschrieben, mein größter Wunsch ist, das Abitur, bei dem Abitur von meinem Sohn aufrecht vor ihm zu stehen und ihm zu gratulieren. Das war mein Ziel. So, und das war dieses Jahr war es so, dass er sein Abitur gemacht hat. Und von dem Abiturfoto habe ich meinem Professor in der Klinik, das habe ich ihm rübergeschickt, weil er mir damals, er fand das auch sehr, das hat ihn sehr bewegt und hat geschrieben, wir werden alles dafür tun, damit dieser Wunsch für sie in Erfüllung geht. Und dann habe ich ihm ein Bild von meinem Sohn und von mir geschickt nach dem Abitur und habe gesagt, hier, das Ding haben wir geschafft. So, Und er hat selber einen Sohn, der in dem gleichen Alter ist. Und er hat sich super gefreut und sagt, und da hat er zu mir gesagt, passen Sie, der weiß von meinem Ironman-Plan, passen Sie bitte ein bisschen auf sich auf. Übertreiben Sie es nicht. Mhm. So. Mhm. Und ja, so natürlich, das bleibt im Kopf.
Ja.
Ja, so.
Aber im Endeffekt ist es ja, wie mehr oder weniger alle für uns, also nicht mit der Vorgeschichte wie bei dir, dieses Thema Aufpassen, so ein bisschen das Thema Gleichgewicht, dass man nicht überzieht, in welcher Form auch immer. Aber ich glaube, da braucht man sich um dich keine Gedanken machen. Du hast es alles gut und fest im Griff und du weißt, was du tun kannst. Und du weißt auch mal, wo du rausnehmen musst. So habe ich das bisher auch kennengelernt.
Ja. Das, man entwickelt ja selber ein Gefühl dafür, was, ja. Was geht ja, und was geht
stimmt,
nicht.
Was du sagst. Das stimmt wirklich, was du sagst.
Jetzt lass uns mal an deinem ganz großen Plan teilhaben.
Genau.
Ja, also, großer Plan ist natürlich, ich habe dann 2019 auch meine erste Mitteldistanz gemacht. So, und da, das habt ihr ja gesehen, es geht immer weiter. 2021 waren durch Corona, durch das, ne, das, was man eigentlich nicht sagt,
ja.
war dann kein Wettkampf. Ich bin dann, den Stoneman gibt es auch im Erzgebirge, den bin ich da dann gefahren. Ähnliche Radausfahrt, auch sehr umfangreich. Kam natürlich nach der Mitteldistanz der Wunsch, einen Ironman zu machen. Ich habe dann den Trainer gewechselt, weil ich mit meinem Trainer aus dem Verein nicht mehr so richtig zurechtgekommen bin. Das hat mir alles nicht gefallen. Also einen neuen Trainer gesucht, auch gefunden. Auch gleiche Altersklasse, super Athlet, sehr stark, sich für Hawaii qualifiziert. Und dann bin ich zu dem gegangen und dann wollte ich letztes Jahr in Dänemark, habe ich mich damit beschäftigt, den in Kalmar zu machen, in Schweden, weil ich seit Kindesbeinen auf der Insel Öland immer Urlaub mache. Ich kenne da also jeden Stein. So, und deswegen habe ich gesagt, wenn dann ein Ironman, dann in Kalmar, weil über den Kalmarsund, über die Brücke fahren, das ist, als wenn ich als wenn nach ich im Urlaub fahre. Das ist wie, genau, das ist als wie nach Hause fahren. Das ist mein zweites Zuhause.
Ja, okay, verstehe.
So, und ich habe gesagt, wenn, dann da. So. Und dann war natürlich bedingt durch die Pandemie alle Startplätze verschoben von 2020 auf 2021. Mhm. Und somit war meine Idee dann pauschal schon vernichtet. Dann habe ich letztes Jahr in Dänemark im Urlaub alle meine Gedanken zusammengefasst, eigentlich im Prinzip die Geschichte, wo wir drüber gesprochen haben, zusammengefasst und habe das an Ironman Schweden geschickt. Immer mit dem, das Schlimme ist, dass man, und das verliert man nicht, ich kriege Torschusspanik, weil ich nicht weiß, wie lange funktioniert das so, wie ich das jetzt mache.
Ja.
Und ich weiß nicht, kann ich mir so ein Jahr Verschiebung, kann ich mir das leisten oder findet das dann überhaupt noch für mich statt oder das weiß man nicht, weil ich kann nicht in die Zukunft gucken, ich weiß nicht, was passiert und diese Krankheit ist so willkürlich, dass alles passieren kann, was nur, und damit lebt man eigentlich jeden Tag, dass man überhaupt nicht weiß, was auf einen zukommt. Und somit habe ich Ironman Schweden angeschrieben, habe dir meine Situation erklärt und habe gesagt, alle Startplätze sind weg und mein größter Wunsch ist es, den in Kalmar zu machen, aus den und den Hintergründen und ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt, um das zu machen. Und dann habe ich von Ironman Schweden eine E-Mail gekriegt, dass die dass meine Geschichte supporten möchten und auch über Instagram teilen möchten, den Weg dahin mit Interview vor Ort, vor dem Rennen und nach dem Rennen und haben mir einen Slot freigemacht. Den habe ich bezahlt, regulär, also den habe ich nicht gesponsert gekriegt, aber die haben mir noch einen Startplatz möglich gemacht. Und somit war ich für 2021 in Kalmar angemeldet und habe dann im November angefangen, dafür zu trainieren, bis kurz bevor er abgesagt wurde oder beziehungsweise verschoben wurde.
Ja, wir haben auch einen Vereinskollegen, der in Kalmar gerne gestartet hätte, 2020, dann auf 21 und jetzt auf 22. Ja. Also diese Problematik ist mir durchaus bewusst, was du da mitgemacht
hast. Ja, so, und das ist so mein großes Ziel. Ne? Und jetzt, dann war natürlich der Gedanke, ja Mist, das ist jetzt abgesagt. Gibt es eine Alternative? Habe ich kurz drüber nachgedacht. Hamburg, in Hamburg habe ich viel gemacht, viel Rad gefahren, viel gelaufen. Freunde von mir wohnen da, das ist so meine Lieblingsstadt. Dann wäre vielleicht Hamburg noch eine Alternative, aber unterm Strich wäre es so gewesen, dass die Leute, die, wir hatten Schweden gebucht, ich war da auch im Urlaub, habe da Urlaub gemacht und alle, die mit waren, Partnerinnen und Freunde, die hätten ihren Urlaub verkürzen müssen und das ist auch deren Jahresurlaub gewesen, nur damit ich dann in Hamburg da pünktlich mein Rad abgeben kann und habe dann gesagt, eigentlich von der Ursprungsidee, das da zu machen, wo ich es machen wollte, weil ich das alles kenne, ja. Das bleibt dann auch so.
Und so freuen wir uns nun alle auf das Jahr 22, wenn der Christoph den Ironman in Kalmar finisht.
Christian.
Ja, danke. Wollte noch mal einen Fehler einbauen. Ja,
auch ein
Wollte
Versprecher.
Noch mal einen Fehler einbauen.
Auch ein Versprecher. Ja, ich habe ja gleich am Anfang so einen richtigen Scheißfehler gemacht. Es ist die zweite Sendung. Heute ist 1999 am 3. August oder was?
Ja.
Ja, also ich bin, was soll ich sagen? Ich kann eigentlich nicht viel sagen, weil ich sprachlos bin. Punkt.
Ja, das freut mich. Das ist auch so der Grund, warum ich wollte ich nochmal loswerden. Es ist im Prinzip so, dass das, was ich auf Instagram mache, im Prinzip, ich erreiche nicht viele Leute damit, aber letzten Endes schreiben mir auch viele, die auch betroffen sind und finden das gut, was ich mache. Also ich möchte einfach nur zeigen, dass mit der Diagnose, die man dann bekommt, nichts zu Ende ist. Also man soll nicht aufhören, sich dann seine Wünsche, in welcher Form auch immer, sich die zu erfüllen.
Zu erfüllen. Ja,
genau, damit darf man nicht aufhören.
Nein.
So, und das ist so die Message, die da so rüberkommen soll. Und das ist auch der Grund, warum ich den Blog geschrieben habe und warum ich auf Instagram so unterwegs bin, wie ich da unterwegs bin. Einfach nur, um zu zeigen, seht her, das heißt nicht gleich Rollstuhl, sondern es geht noch einiges.
Ja.
Es muss ja nicht jeder einen Marathon laufen. Aber
Nein, ich verstehe deine
Intention. Und das Schöne daran ist ja, das hast du heute auch ganz klasse, authentisch, willensstark, kämpferisch vermitteln können. Und dein Schlusswort war das Beste. Ich glaube, was auch wichtig ist, und das werden wir einfach tun, vorausgesetzt, du unterstützt das, lass uns die Gelegenheit nutzen, nächstes Jahr vor deinem großen Event oder wenn du sagst, lieber nach dem großen Event, nochmal ein Jahr Revue passieren zu lassen. Was ist dort alles passiert? Ich glaube, also ich würde mich persönlich freuen. Ich weiß, dass Michael das genauso sieht, dass wir einfach daran teilhaben. Und ich bin auch sowas von überzeugt, dass die Community das hören möchte, was du das nächste Jahr alles noch erlebst. Und vor allen Dingen, und ich will mir das gar nicht bildlich vorstellen, wie du Rotz und Wasser heulen wirst, wenn du in Kalmar über die Finishlinie läufst.
Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf.
Und Christian, ich bin ja öfter mal beim großen Meer in der Nähe von Jeverlea. Wir fahren da oft mal mit dem Camper hin. Also ich habe immer mein Fahrrad hinten drin. Ich werde dich vorher anschreiben. Ich denke, wir werden mal eine Trainingseinheit
auch zusammen. Ja, das mach mal.
Ja, ja, also wie gesagt, ich bin sehr bewegt. Und Christian hat ein sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort gesagt. Das hat Henning ja auch gesagt. Und wir wollen mit dieser Sendung nichts hinzufügen. Wir wollen, hört euch das bitte an, liebe Community, bildet euch eure Meinung. Und vielleicht ist dann etwas, eine kleine Achillessehnenreizung oder vielleicht ein bisschen, dass man schlecht drauf ist oder wie auch immer eine Erkältung, dann nicht mehr ganz so schlimm von dem, was wir bei Christian gehört haben und wie er damit umgegangen ist und was er für eine Kraft aus dem Ausdauersport an sich, egal ob es jetzt Triathlon oder Sport an sich ist, herauszieht, spricht für mich Bände. Und wie gesagt, vielen Dank, Christian.
Sehr gerne.
Und für das Gespräch. Danke nicht nur, dass du dabei warst, sondern danke für deine offenen Worte.
Ja. Ja, liebe Community, es ist wieder soweit. Ihr habt es jetzt sozusagen in der Hand, das beim Training gehört zu haben und bildet euch eure Meinung und lasst es vielleicht nochmal ruhig ausklingen im letzten Teil eures Trainings, wenn ihr noch ein bisschen was vor euch habt. Und dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ihr könnt euch überall ihr könnt uns überall hören. Wir sind gepostet bei Facebook, bei Instagram. Ihr kennt das mittlerweile alles. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr Kommentare hinterlassen würdet, gerade bezüglich auf diese Sendung. Denn ich glaube, dies ist eine ganz besondere Sendung und ich habe mich sehr gefreut, Christian. Vielen, vielen Dank für die offenen Worte.
Danke auch, dass ihr die Zeit habt.
Bis dann. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Das war der Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von Jedermann für Jedermann und jede Frau.